Alexander von Humboldt, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Erste Episode, erstes Kapitel in seinem Buch, das in der Mitte steht dieses Podcasts. Ich habe mir ein Buch gekauft, das Geologie heißt, ein Lehrbuch, ein wunderschönes Buch. Und diese Geologie haben dann Kollegen von mir gespottet, das ist die einfachste Wissenschaft, das ist alles gar nicht kompliziert. Und wenn man liest, dann ist das auch wirklich spürbar, nicht weil es so banal wäre, sondern weil es so klar strukturiert ist. Es geht um Wechselwirkungen, einerseits im Inneren der Erde, andererseits an dieser Grenzfläche nach oben, die Kontinentalverschiebung, dieses Driften von Platten, die sich gegeneinander verschieben, zusammenstauchen oder abtauchen und wieder aufgeschmolzen werden. Und dann als dritte Wechselwirkung, der Einfluss des Klimas, der Sonne, Wind, Regen, der Gezeiten. Und diese drei Systeme, Atmosphäre, Erdkruste und das Innere der Erde, ja, das ist die scheinbare Banalität, dass die Geologie so sehr verständlich ist. Und irgendwie muss man sich ja denken, wurde das ja irgendwann einmal erforscht. Und es scheint für mich, dass Alexander von Humboldt einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. 1844 hat er ein Buch geschrieben, nämlich Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, physisch offenbar, also wirklich das, was körperlich ist. 1844 in mehreren Kapiteln und im Gutenberg-Projekt auf spiegel.de findet man den Originaltext des Buches, sehr gut verständlich, und ich habe mir gedacht, dann machen wir doch eine, was wird das jetzt werden? Wir gehen zurück und versetzen uns in die Zeit von 1844, in die Welt von Alexander von Humboldt und versuchen ein wenig seine Welt, seine Gedanken zu verstehen, denn er ist offenbar wichtig. Ich war in Montreal, habe dort die Alexander von Humboldt-Schule gesehen, es fuhren diese wunderbaren gelben Schulbusse herum, Alexander von Humboldt ist draufgestanden, also als der Naturforscher. Und wenn man in seinem Wikipedia-Eintrag nachliest, dann ist auch wirklich im ersten Absatz genau das genannt. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, geboren 1769 in Berlin, gestorben 1859 eben da. Er war ein deutscher Naturforscher mit einem weit über Europa hinausreichenden Wirkungsfeld. Und was mich an dieser ganzen Geschichte interessiert, ist, dass offenbar, und das ist jetzt eine Vermutung, eine Hypothese, in dieser Zeit unsere Fächer entstanden sind. Geographie, Biologie, Physik, Chemie. Und dass diese Fächer jetzt in unserer Zeit, 2018 haben wir jetzt, zu einem, wie soll ich sagen, vielleicht einem Fluch geworden sind. Dass wir natürlich in den Schulen das Wissen unseres Lebens, unserer Zeit, der Menschheit, das physische Wissen, also das Wissen über die Physik, über die Dinge und eben auch durchaus über die Biologie, in diesen Fächern immer noch lehren. Den Kanon. Und da werden viele sagen, das ist extrem wichtig, weil man muss die Grundlagen gut verstehen. Allerdings, wenn man das tut, denke ich, geht man zurück in eine Zeit, da die Schiffe zurückgekommen sind von diesen großen Forschungsreisen und die Dinge erst sortiert werden mussten. In, ist das jetzt Geographie? Ist das jetzt Geologie? Ist das jetzt Biologie? Hat es Fell? Hat es Haare? Beißt es? Hat es Zähne oder gebiert es lebendige Lebewesen, Nachkommen? Legt es Eier? Aber in dieser Zeit sind wir nicht mehr. Das ist meine Hypothese. Wir sind in einer Zeit, da wir nicht mehr so stark sortieren müssen, sondern vielmehr uns auseinandersetzen können mit den Prozessen, die zwischen diesen Dingen sind, die da gut sortiert schon in den Kisten erforscht und bereit liegen. Alexander von Humboldt und all diese Leute haben das gemacht. Wir sind jetzt daran, die Verbindungen zu knüpfen. Und natürlich müssen wir da viele Grundlagen lernen. Aber die Prozesse stehen im Mittelpunkt. Und dieses Buch, das ich gekauft habe, das ich jetzt mit Begeisterung lese, nämlich über die Geologie, stellt eben genau diese Prozesse, nämlich drei Stück, in den Mittelpunkt. Die Dynamik im Inneren der Erde, die Verschiebung der Kontinentalplatten und das Wirken von Wetter, Wind und Regen und Sonne in der Atmosphäre. Und vielleicht, wenn wir jetzt ganz bewusst diese Grundlagen uns anschauen von Alexander von Humboldt und seine Gedanken, die er verwendet hat, diese Grundlagen zu schaffen, weil von ihm und von seinen Leuten, von diesen Leuten stammt diese ganze Geschichte, dann können wir uns vielleicht ein wenig auch dann davon lösen und schauen, welche Gedanken sind wichtig daran, können die dann in der Schule unterrichten oder versuchen eben an die Leute zu bringen, in die Erziehung, in das, was wir an Wissen weitergeben möchten, überlassen dann den Inhalt der Kisten dann durchaus auch Wikipedia und dem großen, weiten Internet, wo man geschwinde mal was nachschlagen kann, wie ist das jetzt sortiert, aber können uns dann in die Prozesse bewegen, wie ist denn das, wenn die Zeit da eine große Rolle spielt bei den Prozessen. Wir stellen also die Verben in den Vordergrund. Und das geht ein wenig in die Richtung von Prozessphilosophie. Alfred North Whitehead, da habe ich einmal einen Vortrag besucht, ein Symposium von Leuten, die sich mit diesen Philosophen beschäftigen. Und eine Gruppe hat besprochen in einem Raum in Salzburg, so ein roter kaiserlicher Raum, dass man jetzt vor dem Hintergrund der Prozessphilosophie die Verben mehr in den Vordergrund stellt. Und das fand ich doch irgendwie nett, dass es Leute gibt, die sich auf eine Wortart konzentrieren wollen. Eine zweite Gruppe habe ich gefunden, die den Sprachwissenschaftlern, die sich mit Recht und Sprache beschäftigen. Da gibt es eine österreichische Gesellschaft für Rechtslinguistik, die sich gerade erst gegründet hat. Und mit einem Vertreter von ihnen habe ich gesprochen, mit Daniel Leister heißt er, ein junger Wissenschaftler und Lehrer. Und er hat eben gesagt, die Adjektive interessieren ihn besonders. Weil, was heißt denn das? Es ist ein großer Schaden entstanden. Oder ein geringfügiger Schaden entstanden. Und da denkt dann offenbar jeder anders. Aber schauen wir doch jetzt ins Buch Kosmos von Alexander von Humboldt, auf die erste Seite, auf das erste Kapitel. Was steht denn da? Erster Band, Kapitel 1. Das ist eigentlich nur das Titelblatt. Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Dann folgt ein lateinischer Absatz von Plinius. Da müssten wir dann unsere Lateiner fragen, was das eigentlich bedeutet. Nature vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes eius ac non totam complectatur animo. Ja, aber Moment, die Lateiner sind ja mitten unter uns, das Internet ist groß, ich gebe jetzt die Quelle ein, Plinius, abgekürzt mit Plin, Punkt. Dann kommt H.N. Lib. 7C. 1. So fühlen sich wahrscheinlich Schüler, die bei der Lateinschularbeit schummeln. Das wird in das Google-Suchfeld eingegeben und dann macht es schwupp, schwupp und wir haben eine Liste an Ergebnissen, die uns aber wieder zurückwerfen auf den Text, auf Kosmos, den ersten Band von Alexander von Humboldt. Also ein kleiner Kreis, ja, wie das Internet mit seiner Suche so spielt. Es sieht jetzt danach aus, dass wir aber zumindest dann auch eine englische Übersetzung haben und müssen nun ein wenig entschlüsseln, das Ganze, was eigentlich diese Quellenangabe Plin HN Lib 7C1 bedeutet. Ich habe hier eine Quelle C Plini Naturalis Historie Liber 5. Ja, und ein Inhaltsverzeichnis, das von 1 bis 151 geht, da drücke ich doch einmal auf 7 und versuche zu erkennen, ob sich der vorgelesene Absatz in irgendeiner Weise hier findet. Und das ist nicht der Fall, aber es gibt hier den gesamten Text von Plinius zu sehen. Keine Übersetzung. Ein anderer Versuch, die Lateinschüler wissen das wieder, sie tippen unter Anführungszeichen in das Google-Suchfeld die ersten Worte ein. Ja, und da gibt's dann schon auch einen Vorschlag von Google, Nature vero rerum vis atque. Und da gibt's dann im ersten Link von der Universität Potsdam von Eberhard Knobloch aus dem Jahr 2004 Naturgenuss und Weltgemälde, Gedanken zu Humboldts Kosmos. Und hier haben wir dann, das werden wir dann doch verlinken, eine Auseinandersetzung mit dem, wofür Plinius das geschrieben hat und warum das in diesem Buch von Alexander von Humboldt zu finden ist. Aber vor allem finden wir die Übersetzung. Das Wesen und die Hoheit der Natur offenbaren sich, wenn alle ihre Teile auch als Ganzes begriffen werden. Und auf Englisch, indeed the power and majesty of the nature of the universe at every turn lacks credence, if one's mind embraces parts of it only and not the whole. Ja, wir brauchen also einen Begriff, dass die Teile auch als Ganzes begriffen werden. Und was das heißt, das wird uns hoffentlich Alexander von Humboldt in seinem Entwurf einer physischen Weltbeschreibung in den kommenden Kapiteln verraten. Im ersten Kapitel auf der Titelseite ist noch erwähnt die Widmung seiner Majestät dem König Friedrich Wilhelm IV. Widmet in tiefer Ehrfurcht und mit herzlichem Dankgefühl diesen Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Alexander von Humboldt. Na gut, ja, das war jetzt dieses erste Kapitel, das eigentlich nur in der Überschrift von Alexander von Humboldts Buch Kosmos und wem er es gewidmet hat und einem kurzen Schlenkerer zu Plinius bestanden hat, der gesagt hat, wir müssen alle Teile auch als Ganzes begreifen. Wir müssen die Teile auch als Ganzes begreifen. Und dann wird sich das Wesen und die Hoheit der Natur offenbaren. Was heißt das jetzt eigentlich genau, wenn ich meinen Hund so sehe, der da liegt und schläft? Wenn ich den als Teil der Natur sehe, dann müsste ich ihn auch als Ganzes begreifen? Na gut, wir werden drauf kommen. Und das war das erste Kapitel, die erste Episode von Alexander von Humboldt, Kosmos.